33 Minuten mit Pierre van Hoofen. Der Interview-Podcast mit Countdown. Nach exakt 33 Minuten ist Schluss, aber jetzt geht's erstmal los. 3, 2, 1 und bitte.
Mein heutiger Gast ist Veranstalter, aber nicht von irgendwelchen Geburtstagspartys oder kleineren Events, sondern die ganz großen Nummern. Er hat zum Beispiel Paul Kalkbrenner hier nach Regensburg gebracht auf den Duldplatz, wo normalerweise solche Konzerte niemals stattfinden oder stattgefunden haben. Er hat es geschafft. Er holt auch Solomon auf den Königsplatz nach München oder jetzt im April Black Coffee aus Ibiza direkt nach Nürnberg. Wie solche Acts überhaupt möglich sind und wie er es anstellt, an Locations zu kommen, die es normalerweise nicht zu bespielen gibt, das wird er uns jetzt erzählen. Ich freue mich auf 33 Minuten mit Basti Kunz. Hallo Basti, schön, dass du mit am Start bist.
Servus Pierre, schön, dass ich dabei sein kann.
Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du dich noch an deine allererste Veranstaltung erinnern, die du organisiert hast?
Ich muss kurz überlegen, ja, kann ich.
Okay.
Schon ein paar Jahre her, also ich glaube, es war vor knapp 15 Jahren.
Ach stark, schon so lange. Was war das für eine Veranstaltung, weißt du das? Also wie war das für dich?
Das war eine ganz, ganz, ganz kleine Veranstaltung bei uns auf dem Dorf, irgendwie nebenan in einer kleinen Halle. Ich würde sagen 300-400 Leute vielleicht.
Ja, aber ist auch schon ordentlich für die erste Veranstaltung, also, ja.
Damals waren wir auch, ich, sehr, sehr blauäugig und es ging einfach drauf los. Es waren so die Anfangszeiten von Facebook damals, wo man noch mit 50 Euro Werbebudget irgendwie 400 Leute ranbekommen hat. Das war damals sehr, sehr dankbar und hat glücklicherweise funktioniert.
Stimmt, da gab es auch so diese Veranstaltungen, die man bei Facebook erteilt hat, ne, wo man dann noch irgendwie Freunde eingeladen hat und so. Und das hat dann damals, vor 15 Jahren hat es noch gut funktioniert, ne?
Genau, mit Sicherheit warst du auch irgendwo eingeladen.
Als ja, stark. Aber mittlerweile, ich habe es im Intro schon gesagt, machst du eine der spektakulärsten Veranstaltungen in Deutschland, Paul Kalkbrenner Tour durch Deutschland an Orten, wo es normalerweise keine Veranstaltungen gibt. Wie zur Hölle hast du das geschafft, dass du sagst, hey, du kommst in die Stadt und sagst, hey, wir machen das jetzt einfach. Man muss sich das ja auch erstmal trauen und Behörden in Deutschland, schwieriges Thema auch.
Ja, hast du recht. Also es ist nicht einfach. Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, sonst würde es auch jeder tun oder jeder machen. Mhm. Wir haben, glaube ich, einfach über die Jahre, also spreche von mir und Adam, mein Partner, über die Jahre verstanden, wie man mit Behörden umgehen muss, wie man an Locations rantritt, wie man gewisse Konzepte pitchen kann. Also auch in Deutschland gibt es einfach Regularien und wir haben ja über die Jahre viel, viel, viel Erfahrung sammeln können, positiv als auch negativ, ganz klar, weil auch bei uns ist es ja nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen, sondern wir mussten auch erstmal Lehrgelder zahlen, sehr viele davon auch, bis wir dann nach den Jahren von Jahr zu Jahr, von Location zu Location, von Behörde zu Behörde irgendwie uns gehangelt haben und dann...
Okay.
Jetzt wissen, okay, das musst du tun, um an solche Locations ranzukommen.
Aber das ist genau der Punkt, dass man einfach nicht aufgibt, dass man nicht sagt, so nach 2, 3 Veranstaltungen, nee, das ist jetzt nicht gelaufen, lass mal jetzt sein, auch wenn man jetzt die ersten 3, 4 Veranstaltungen jetzt vielleicht nicht so die Kohle verdient oder auch mal drauf zahlt, einfach weitermachen. Und das war einfach auch euer Ding, oder?
Ja, 100%. Also ich habe das Ganze ja auch nie gelernt oder also Veranstaltungen oder wie führt man ein Unternehmen irgendwie, da wächst man rein, das ist ganz klar. Also Erfahrung machen und einfach manchmal drauf los, auch mal eine Niederlage kassieren oder auch mal eine Watschen, sage ich mal, ja. Wenn was in die Hose geht. In dem Moment ist es zwar nicht schön und nicht angenehm, aber im Nachgang schaut man dann doch gerne zurück, okay, es war vielleicht doch gut, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass man jetzt einfach weiß, okay, das macht man anders oder so funktioniert es einfach.
Und wie ist denn das Gefühl, wir nehmen jetzt mal als Beispiel Regensburg, weil unser Radiosender hier auch ist, wenn du dann am Duldplatz stehst und da ist gefühlt halb Regensburg als Gast da und der Umkreis und man steht da hinter der Bühne und denkt sich so, ey, das hat funktioniert, Paul Kalkbrenner ist da und die ganze Stadt ist pulverisiert. Wie fühlt sich dieser Moment an?
Ja, also kann ich nur sagen, magisch. Das ist auch, nach der, keine Ahnung, 50. Show immer noch besonders und magisch. weil du immer wieder aufs Neue siehst, dass du den Leuten gerade in so einer Zeit wie heute, egal ob es regnet oder nicht, eine Freude bereitest. Ja, also die Leute sind einfach happy. Klar, auch wenn mal irgendwo was nicht ganz sitzt oder so, das ist ja bei Veranstaltungen ganz normal, aber wenn man einen Strich drunter macht, gehen die Leute immer mit dem Lächeln heim, ja, oder haben eine gute Zeit, und das ist...
Okay, und woher hast du die, also auch den Mut zusammengenommen, dass man sagt, weil es hat ja wahnsinnig hohe Produktionskosten, auch so ein Act wie Paul Kalkbrenner zu sagen, hey, wir machen jetzt eine Deutschlandtour, gehen in Orte, in denen wir normalerweise nicht waren. Woher hast du, ja, ich sag mal, den Mut und die Motivation genommen zu sagen, komm, wir trauen uns diese Produktion jetzt?
Ja, eigentlich so, wie wir alles begonnen haben, learning by doing und in Sachen reinwachsen. Also ich glaube niemand,
okay,
zumindest kenne ich keinen, der irgendwie jetzt von heute auf morgen solche Veranstaltungen einfach macht und sagt, es funktioniert und alles super, ich kann alles vorfinanzieren, alle Auslagen, alle Bühnen etc., Technik bezahlen. Ich bin mir nicht sicher, also das gibt's eigentlich nicht. Und ja, also irgendwann wächst man einfach mit seinen Aufgaben. So blöd und einfach, wie es klingt, ist es aber am Ende auch. Ja, also die Künstler, wir haben auch nicht mit Paul Kalkbrenner gestartet, sondern auch ganz mit kleineren Künstlern vor 15 Jahren. Und so hat man sich dann hochgeangelt und hochgearbeitet, und dann wurden die Gagen höher, die Bühnen wurden größer, die Auflagen waren mal klein, die Auflagen wurden größer. Ich habe mal 10 Dixi-Toiletten gebraucht, jetzt brauche ich halt 150. Ja, also
ja, das sind alles so Kosten, die man als Gast einfach gar nicht wahrnimmt. Wenn man sagt, okay, das Ticket kostet 65, 70 Euro, dann denkt man immer, das verdient alles der Künstler, toll. Aber was da einfach Produktionskosten dahinter stecken, das versteht man oft gar nicht. Ne?
Nee, also ich kann aber auch nachvollziehen, dass es der Gast oder ich sag mal 90% aller Gäste, die das gar nicht hinterfragen. Ich meine, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil warum sollte der Gast das auch hinterfragen? Der Gast kommt, will eine gute Show haben, und die kriegt er. Was dann alles passiert, ist dann unser Daily Business, unser Job, dass die Leute am Ende happy heimgehen. Aber ich kann es niemandem übel nehmen, dass er nicht drüber nachdenkt, was es alles kostet oder was er für Gedanken hat. Ich glaube, was man sagen kann, wenn alles gut läuft, dann ist alles super, dann sind alle happy, aber man merkt es dann eigentlich immer, wenn es mal nicht gut läuft, ja, dann, ob man dann immer noch so fest im Sattel steht oder ob man dann immer noch alle Kosten decken kann, ja, so sehe ich das Ganze.
Ja, man bekommt auch wenig Lob, finde ich. Also ich kenne es selber, für mich ist das größte Lob für Veranstaltungen, wenn am nächsten Tag bis 12 Uhr mittags keine Beschwerde kam. Dann denke ich mir so, hey, war erfolgreich. Ja, ist es, ja, oder? Aber wenn irgendwas falsch läuft, dann sind gleich immer alle da und sind ganz stark im Internet.
Ja, also es ist so ein, ich glaube, wer den Erfolg genießen will oder das Lob kassieren möchte, der muss auch einfach Sachen einstecken können. Zumindest war absolut. Das einfach, weil es gibt nicht nur die eine Seite, auf Social Media, das ist einfach Fakt. Es gibt einfach immer auch die andere Seite. Ja, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass heute mit diesem ganzen Social Media Thema, mit der Viralität, wo schnell Dinge irgendwie aufgebauscht werden, damit muss man einfach heutzutage zurechtkommen, dass heutzutage einfach jeder irgendwie seine Meinung ganz schnell, ganz viral irgendwie kundgeben kann. Das war früher nicht der Fall. Dann lief was halt nicht so gut, oder man hat eine halbe Stunde an den Toiletten gewartet vor 15 Jahren, dann war das halt so. Ja, dann ist man danach heimgegangen, hat gesagt, okay, blöd, aber ja, am Ende hatte ich trotzdem eine gute Party. Und jetzt wird alles auf die Goldwaage gelegt, das stimmt schon. Aber ja, wie ich gesagt habe, es geht in beide Richtungen. Also wenn was super, super krass war, kann das viral gehen, im positiven Sinne. Und wenn was super, super blöd gelaufen ist, kann das auch viral gehen. Also ja, das gilt für beide Seiten.
Absolut. Jetzt Kommen wir mal auf die Künstler so zu sprechen. Du hast ja wahnsinnig viele Erfahrungen auch schon gemacht mit Künstlern. Gibt es da manche, die schwieriger sind als die anderen oder sind die einfach hinter den Kulissen alle gechillt, weil einfach ja eh alles ausgemacht ist, die haben ja alle ihren Rider, was da Backstage zur Verfügung stehen muss. Oder gibt es dann auch hin und wieder Leute, wo du sagst, ja, da brauche ich schon ein, zwei mehr Nerven noch dazu, wenn der da ist. Also brauchst keine Namen nennen, nur allgemein gesagt.
ich muss überlegen, aber das läuft wirklich auf so einem professionellen Niveau, dass ich nicht sagen kann, dass jemand schwierig wäre. So. Also,
Hallo?
So, hörst du mich noch?
So. Ja, ich höre dich noch, ja.
Also mir fällt kein Künstler ein, wo ich jetzt sagen würde, boah, das war krass, das war super schwierig. Okay. Man muss ja auch sehen, die ganzen Künstler in diesen Größenordnungen, die spielen ja weltweit. Das bedeutet, die haben ja irgendwo auch ihren weltweiten Standard. Ja, also der ist dann, die Getränke sind in Deutschland genauso gleich wie in Südamerika, wie auf Ibiza etc. Und auch die ganzen Leute, die da mit hinten dran stehen, Tourmanagement, Produktionsleiter und, die sorgen dann natürlich dafür, dass alles sehr smooth abläuft. Und auf so einem Level würde ich sagen, ist das alles völlig easy und normal, weil es einfach Part of the game ist. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube auch, das war vielleicht eher so ein Thema früher von, ich sag mal, vor 15, 20 Jahren oder so, wo das vielleicht noch anders war. Da kenne ich Geschichten, die wirklich crazy so waren. Aber es hat sich auch alles viel, viel mehr professionalisiert in den Jahren.
Also ich habe mal auf einem Festival gespielt, da war ein Künstler neben mir an der Garderobe und der hat sich furchtbar drüber aufgeregt, dass, und es ist kein Witz, die falschen Handtücher in der Garderobe lagen und nicht die, die er sonst immer haben möchte. Und da fand ich so, Bro,
ja.
Ein bisschen drüber, also sowas. Weiß ich.
Ja. Da würde ich einfach, keine Ahnung, mit dem Kopfschütteln weitergehen, weil ich glaube, da haben wir andere Probleme in der Welt.
Ja, absolut.
Aber du hast recht, ja, solche Geschichten kenne ich.
Ja, stark. Jetzt wollen wir mal auf den April kommen. In gut drei Wochen, am 30. April, hast du Black Coffee einfach geholt nach Nürnberg. Wie kam das zustande? Weil das ist ja ein Act, das wirklich alle haben wollen, der auch, glaube ich, eine Menge Stange Kohle kostet. Und trotzdem hast du es wieder geschafft, da eine einzigartige Location zu finden und auch Black Coffee nach Nürnberg zu holen. Also wie kam das zustande?
Ja, also ich glaube, so wie wir eigentlich jedes Jahr angehen, wir schauen, hey, welcher Künstler passt gerade für uns oder auf den deutschen Markt, so, ja, weil ja auch nicht jeder Künstler gleich funktioniert. Also wenn einer jetzt in Spanien gut funktioniert, heißt das nicht, dass es in Deutschland genauso ist. Ja, das heißt, man muss sich da schon genau anschauen, auch dadurch, dass es sehr, sehr schnelllebig das Ganze wird oder ist, kann ein Künstler, der dieses Jahr Top-Performer ist in den Charts, nächstes Jahr schon wieder raus oder uninteressant sein, sage ich mal. Ja?
Ja.
Es wird sehr, also man plant gar nicht mehr so weit voraus, sondern man guckt immer auf die aktuellen Ereignisse und wo geht der Trend hin, was sucht der Gast oder wonach strebt er. Und dann haben wir gesagt, hey, neben Paul Kalkbrenner und Solomon würden wir auch gerne mal irgendwie Black Coffee in Deutschland an einer coolen Venue produzieren wollen, weil wir einfach daran glauben, dass es hier den Markt dafür gibt an Leuten, die sagen, hey, ich muss immer nach Ibiza ins High fliegen, weil in Deutschland spielt er halt nicht oder spielt nur mal auf kleinen Shows oder nur einmal irgendwo. Aber auf jeden Fall nicht sehr oft. Ja? Und da war unser Anspruch einfach, okay, lass uns das mal probieren. Wir glauben, dass wir hier in der Region, im Süden, in Bayern, mit Nürnberg einen sehr, sehr guten Standort haben, in alle Richtungen, also aus Frankfurt, aus München, aus der näheren Umgebung, auch Würzburg und so weiter. Regensburg ist ein super Einzugsgebiet. Und so kamen wir dann auf den Standort, weil wir da auch mega, mega zufrieden waren mit den Behörden von Paul Kalkbrenner in Nürnberg letztes Jahr, haben da sehr gute Erfahrungen und positive Erfahrungen sammeln dürfen. Und dass wir dann auch gesagt haben, hey, komm, das hat alles so gut geklappt, dann lass uns doch hier wieder in die Anfrage gehen. Dann war die Location nach vielen, vielen Gesprächen klar. Und so ein Künstlerbooking funktioniert ja auch nicht in 2 Wochen, dass man die Location hinlegt und sagt, okay, jetzt los geht's. Ja. Sondern so ein Prozess zieht sich dann teilweise auch schon mal über mehrere Monate, teilweise bis zu einem halben Jahr. Und umso glücklicher bin ich, dass wir da mit Black Coffee einen wirklich internationalen Grammy-Gewinner irgendwie an Land ziehen konnten und dass es so alles funktioniert, wie es funktioniert und dass es auch so ankommt bei den Leuten. Ja, ist einfach nur toll zu sehen, weil am Ende hat man eine Idee oder eine Vision, aber dass die dann auch funktioniert und aufgeht. Und das ist dann der zweite Teil. Und in dem Fall war es super, super glücklich.
Also Stand heute, wir zeichnen am 12. März auf, ausgestrahlt wird der Podcast am 4. April, weiß nicht, ob es da noch Tickets gibt, aber die sind schon relativ schnell weg gewesen. Bist du auch noch jemand, du arbeitest ja auch mit Ticket.io zusammen, das ist ein Ticketanbieter, wo man auch immer nachgucken kann, so wie sind die Bestellungen, so dass man da selber immer noch nachschaut, so hey, wie läuft es mit den Bestellungen, oder bist du mittlerweile schon so, dass du sagst, ja du, einmal in der Woche reicht mir, dass ich da nachgucke?
Gut, ich sag mal, dadurch, dass wir eine Vielzahl an Veranstaltungen über Deutschland verteilt haben, haben wir schon täglich unser internes Meeting mit Marketing und Co. Da sitzen schon täglich 6 Leute dran, die jetzt irgendwie die Strategien und die Kampagnen und die Artworks, die Videos, die Reels, die Newsletter und planen. Und das ist wirklich täglich. Also täglich schauen, wie funktionieren die Tickets, hat man einen Einbruch oder, also das ist wirklich schon ein Daily Job.
Okay, hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, aber ja klar, bei solchen Produktionen, die sind natürlich dann wirklich auch so, dass man da sofort reagieren muss, gell? Wenn so ein Einbruch ist, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt dagegen steuern, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Budget reinhauen, ein bisschen mehr andere Regionen bewerben, stelle ich mir schon heftig vor.
Ja, also gerade bei, weil auch jeder Künstler natürlich anders funktioniert, ja. Also ein Paul Kalkbrenner funktioniert anders als ein Black Coffee und ein Black Coffee funktioniert anders als ein Solomon. Das ist dann halt unser Erfahrungsschatz, den wir dann halt gesammelt haben über die Jahre. Und daher ist auch wirklich jedes Event unterschiedlich zu betrachten.
Stark. Jetzt hast du gerade angesprochen, Solomon, den holst du auch mal so locker flockig nach München, auch auf den Königsplatz. Das ist auch eine unfassbar krass geile Location. Und wie seid ihr da auf die Idee gekommen? War das auch ähnlich, wo ihr euch überlegt habt, wie bei Black Coffee, hey, was würde in München funktionieren? Bei Solomon kann ich mich jetzt selber gar nicht erinnern, wann der mal in München gespielt hat. Oder wenn, dann vielleicht nur beim Festival in Bad, da in der Nähe von München bei Rosenheim. Aber sonst, wie kam da der Gedanke dazu und dann auch zur letztendlichen Vertragsunterschrift?
Wir hatten 2024 hatten wir so die erste große Solomon-Show in Deutschland mit 15.000 Leuten. Das war in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal. Und dann war ein Jahr Pause, weil wir auch nicht die passende Location gefunden haben und gesagt haben, wenn wir sowas machen mit so einem Top-Act, dann muss die Venue sitzen, ja, das muss 10 von 10 sein. Und so waren wir dann eben 2025 dann auf der Suche, weil die Locations liegen ja auch nicht einfach da und warten. Und wir hatten eben dieses Momentum aus 2024, das war wirklich eine tolle Show, also auch die dem Künstler selbst sehr gut gefallen hat. Und da war uns klar, okay, wenn wir wieder die passende Location haben und der Meinung sind, das funktioniert, dann müssen wir das wiederholen. So, und dann kam, dann kam einfach der Gedanke, hey, Königsplatz, schielen wir schon ewig drauf, das wäre eine super, super Geschichte, wenn das klappen würde. Haben uns dann beworben, sind dann ausgewählt worden in dem Bewerbungsverfahren und haben dann den Künstler eben die Venue auch gepitcht und dann geht das eine zum anderen. Also man hatte ja schon eine gewisse Beziehung zum Künstler, zum Team und so weiter, hatte erste Erfahrungen beidseitig gesammelt. Und auch hier, das sind keine Ideen oder Überlegungen, die jetzt in 2 Wochen passieren, sondern auch hier arbeitest du wirklich Monate und ein halbes Jahr dran, bis so eine Show dann überhaupt in den Verkauf geht.
Und den Moment, wo ihr dann in den Verkauf geht und das dann veröffentlicht wird und man sieht einfach, ja, es funktioniert, weil am ersten Tag schon so viele Tickets verkauft worden sind, dass man das gar nicht fassen kann. Wie ist dieses Gefühl, diese Bestätigung zu haben, so ja, wir hatten da auch wieder mal den richtigen Riecher?
Ja, also das, du hast recht, das ist wirklich so, es ist einfach schön und es ist eine Freude und man ist glücklich. Klar, das Thema, dass das Event dann ausverkauft ist und so, das ist logisch, wir sind eine Firma, wir haben Mitarbeiter, wir leben davon. Das ist das eine, aber das andere ist einfach diese Umsetzung von einer Vision oder von einem Gedanken. Das ist so das, was ich sage, hey, das treibt einen an und das ist nicht von der Stange, ja, weil das sind immer wieder, manchmal ist es auch so wirklich, man sitzt abends auf der Couch oder man liegt im Bett und man wacht auf und sagt, ja, Solomon München, das funktioniert und tatsächlich ist es so. Und das finde ich extremst toll an der Sache, weil man dann vor Augen hat, ja, das soll so aussehen, das kann funktionieren und das ist jetzt die Erfahrung, die du mitbringst und dass es dann am Ende aufgeht, die Rechnung, das ist wirklich sensationell. Also da freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind, weil es einfach, ja, ne, ich habe selber eine persönliche Freude einfach daran, weil das alles Acts sind, die ich selber gerne höre, weil ich das einfach liebe, was ich tue und dann, ja, könnte nicht schöner sein.
Ich krieg gerade selber Gänsehaut, wie du das erzählst, weil du es mit so einer Leidenschaft, mit so einer Passion einfach erzählst und man hört es einfach raus, wie sehr du deinen Job und das, was du machst, liebst. Also das muss ich an dieser Stelle mal sagen, stark. Gibt es noch DJs oder Artists, wo du sagst, ja, die sind auch meine Bucketlist, da hätte ich auch gerne mal Bock, dass wir da eine Show zusammen machen, die du bisher noch nicht gebucht hast oder mit denen du noch nichts produziert hast?
Ja, gibt es definitiv. Möchte ich aber noch nicht so viel verraten.
Okay.
Weil da auch einfach sehr viel gerade schon wieder auch für nächstes Jahr im Vorlauf ist. Und ich möchte da auch ein bisschen, ja, die Spannung hochhalten, weil wir...
Ja, völlig verständlich.
Wir arbeiten da an anderen Geschichten noch, das ist klar. Und ja, um deine Frage zu beantworten, da draußen gibt es Acts, die vielleicht auch noch unerreichbar klingen, so für uns auch, aber wo wir auch schon erste Fühler ausgestreckt haben und wir, da gibt es auch die Vision, so wie sie jetzt aktuell gibt, hat man seine Gedanken auch für ganz, ganz andere Geschichten noch. Ja, aber ich habe einfach gelernt, sag niemals nie und es ist nichts unmöglich und wenn man abliefert, wenn man einen guten, soliden Job macht, dann irgendwann fällt der nächste Dominostein.
Okay, jetzt wollen wir mal, also ich drücke natürlich Daumen, dass das alles so funktioniert, wie du dir das vorstellst oder was ihr da plant, auch fürs nächste Jahr. Aber schauen wir mal auf so ein Event-Day. Gab es schon mal Situationen, so kurz bevor die Veranstaltung beginnt, dass du gesagt hast, hey, bitte lass das gut gehen, weil es ist einfach so, also ich kenne es selber, dass hier nur wieder so Sachen passieren, die man einfach nicht davor auf dem Schirm hat und dann sagt, okay, jetzt müssen wir Daumen drücken, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben. Oder ist es bei dir so, dass du sagst, nö, hatte ich eigentlich noch nie so eine Situation?
Also wenn ich die noch nie hätte, ich glaube, dann hätte ich auch irgendwie was falsch gemacht, weil es gehört dann leider auch dazu. Also
ja.
Der Erfolg ist das eine, aber das andere, kein Erfolg kommt ohne Schmerzen, sei es psychische Belastung oder. Ich würde es so formulieren, früher ja, da gab es diese Momente, heutzutage eigentlich, ich würde sagen, von 10 Fällen vielleicht einmal, wo ich irgendwie dann, wo ich dann Bauchschmerzen habe, wo ich weiß, okay, hoffentlich geht es so gut, aber umso länger man das Ganze macht, umso mehr Prozesse es gibt, umso besser das Team eingespielt ist. Und wir haben ja mittlerweile wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Team, sei es in der Produktion, im Aufbau, im Abbau, in der Vermarktung. Egal wo, da sitzt jeder Handgriff mittlerweile und ich weiß auch, dass ich mich auf das ganze Team verlassen kann. Ja? Das war früher nicht der Fall, weil da musste ich natürlich auch selber irgendwie noch die Bauzäune reinstecken und die Bühne mit aufbauen und die Toiletten hinstellen. Aber die mit der Vielzahl an Shows wechseln dann natürlich auch die Aufgaben und die Dinge. Und jetzt kann man halt viel, viel mehr Sachen abgeben und weiß, es funktioniert einfach. Und auch wenn mal was nicht, wenn mal was nicht funktioniert, dann gibt es kaum etwas, was man nicht schon erlebt hätte. Ja, also wo man dann weiß, okay, das ist jetzt schlecht gelaufen, aber dann gibt es halt Plan B, hatten wir schon mal so gemacht, kriegen wir irgendwie hin. Also früher ja, heute ganz, ganz selten. Toi, toi, toi.
Wie viel Überwindung hat es dich gekostet, am Anfang Sachen abzugeben? Weil das sehe ich bei mir immer so, dass ich mir sage, komm, das mache ich jetzt lieber selber, obwohl ich einfach sage, ich habe nicht die Zeit nicht dazu, aber sage dann, okay, da bewundere ich dich, ich kann das immer noch nicht so, irgendwie so wichtige Sachen abzugeben.
Ich weiß genau, was du meinst, weil ich selber erwische mich immer, wie ich mich in so Mini-Details wirklich verheddere, die ich eigentlich keine Zeit habe, das völlig unsinnig ist, dass ich das jetzt mache, aber am Ende ist es halt so, wenn ich jetzt gerne möchte, dass die Bändchenfarbe rot ist und dieses Design haben muss, weil es mir super wichtig ist, dann ja, kann es schon passieren, dass ich das selber dann eingreife, auch wenn ich weiß, hey, Basti, du hast andere Prioritäten, aber ja, ich glaube, das gehört einfach dazu und es liegt daran, wenn einem was wichtig ist, dann verliert man sich gerne mal dort.
Ja, okay, dann bin ich beruhigt, dass sich das wahrscheinlich nie ändern wird, tatsächlich, solange man irgendwie Sachen veranstaltet. Ja. Gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, so, ey, ich schmeiß alles hin, es nervt mich einfach so, weil einfach so alles schiefgegangen ist, oder warst du bisher vor solchen Situationen immer noch bewahrt?
Also, die gab es auf jeden Fall nicht nur einmal, wenn dir das...
Ach, ehrlich? Ja, okay. Also,
ich habe zum Glück auch eine Frau, die mich da immer aufbaut und auch mal, wenn es irgendwie schwierig ist, da irgendwie mit den Rücken stärkt, aber früher vor allem, da gab es immer die Momente, wo man zweifelt, wo man keinen Bock mehr, ich schmeiß alles hin, das ist zu viel, das bringt nichts, wie geht's weiter, Existenz und, also alle möglichen Sachen haben da auch, klar, logisch, mit reingespielt. Da wäre ich jetzt, glaube ich, zu cool, wenn ich sagen würde, alles easy.
Okay, wenn so Veranstaltungen machst, die wahnsinnig funktionieren, wo jeder hin will, dann bekommst du wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Nachrichten von alten, von guten, besten Freunden, die dann sagen, hey, Basti, geht nochmal Gästeliste plus 4 oder so. Hat es Überhand genommen mittlerweile bei dir oder sagst du auch, ja, ist immer noch entspannt?
Von dir meinst du?
Ich habe dich nicht gefragt.
Nee, Spaß beiseite.
Es war eine Podcast-Anfrage.
Nee, Spaß beiseite. Ja, logisch.
Nee, ja.
Gibt's, klar, definitiv. Das hat man damals während Corona extrem gemerkt. Davor will jeder irgendwie was wissen oder eine Gästeliste. Dann ist Corona, dann wird es plötzlich ganz ruhig, dann geht's wieder los, dann will wieder jeder was wissen.
Wow, genau. Ja, exakt.
Ich sag mir einfach, das ist mein Leitspruch, eine hohe Nachfrage an Gästeliste ist immer eine gute Party. Und wenn keiner nach Gästeliste fragen würde, wäre die Party scheiße. So.
Das merke ich mir. Das ist gut.
Ja, es gehört einfach dazu, wie, ich sag mal, das Weißbier zum Fußball. Ja, also.
Ja, okay. Checke. Aber gibt es dann so Situationen, wo du sagst, also ich fand diesen Corona-Vergleich sehr, sehr passend, weil das war bei mir auch ähnlich so, in Clubs, wenn ich aufgelegt habe, so jeder so Best Friend gemacht und dann so 1,5 Jahre war Funkstille und sobald ich angekündigt habe, hey, es geht wieder los, kamen dann wieder die DMs so, hey, wie geht's dir eigentlich? Ja. So, dann dachte ich mir auch, fick dich. Also so.
Ja, klar.
Ja. Okay. Ja. Hast du noch einen so Wunsch, einen, ich kann es auch utopischen Wunsch nennen, wo du sagst, hey, diese Location und diesen DJ, diese Kombination hätte ich mal gerne in Deutschland. Gibt es da schon was in deinem Kopf so ein bisschen rumspinnt?
Ich hätte jetzt eher Ausland so gedacht.
Ja, auch, wir können auch gerne ins Ausland gehen. Mach mir noch kurz Deutschland, wenn du da eine Idee hast. Ansonsten gerne auch ins europäische oder weltweite Ausland, je nachdem.
Also wenn man, träume gerne und bin auch so ein Tagträumer, aber also Brandenburger Tor, das wäre mal mega. Ja. Speziellen Künstler, ich glaube, da gibt es wirklich, kommt es gar nicht so auf den Künstler an. Ich glaube, die Location macht schon sehr viel. Aber ja, meine Top 3, ich glaube, die sind so irgendwie offensichtlich. Die Künstler, Paul, Solomon, Coffee, weil ich da halt und Adam auch sehr privates Interesse dran habe. Das wären schon so Künstler, wo ich da mal sehen würde oder was ich total geil fände, weil das einfach ja in Deutschland symbolisch die größte Strahlkraft hätte. Also wenn du mich in Deutschland fragst, wäre das so ein Basti-Wunsch-Traum.
Okay.
Und Ausland, mich würde total mal, wir hatten auch mal irgendwie Mexiko, irgendwelche verrückten Pyramiden und so angefragt. Ach, okay. Bis man dann natürlich auf die Idee kommt, andere Länder, andere Sitten, Das ist ja eher wilder Westen, so nach dem Motto. Da läuft wahrscheinlich nicht so geordnet und geregelt wie in Deutschland. Ich glaube, das wäre was, was mich mal reizen würde, irgendwie eine besondere Location im Ausland.
Okay. Und Ibiza?
Ibiza?
Oder ist da der Markt voll?
Gute Frage. Jetzt, wo du mich drauf bringst, wäre das schon cool. Aber Ibiza, der Markt, der ist so packed und der ist so, also da gibt es solche Player, die auch so einen guten Job machen. Ich glaube, da gibt es schon alles, weißt du? Auf Ibiza gibt es, glaube ich, nichts, was man nicht schon gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Deswegen suchen wir eher solche Locations, wo, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Absolut. Wenn du dann auch mit Solomon dann zusammenarbeitest und in Ibiza dann Sonntagabend dann im Pascha bist, ist es dann auch so ein privater Kontakt, dass ihr sagt, hey, komm gerne vorbei und dann darfst du dann auch am DJ-Pult stehen oder genießt man dann auch so, dass man sagt, okay, man kennt die Künstler, man ist cool mit denen, weil man auch eine geile Zeit hatte, eine gute Produktion hatte?
Ja, also ich bin ja selber auch ein Fan. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Ich freue mich heute auch noch, wenn ich dort eingeladen bin oder vorbeikomme und man kennt sich und man, natürlich hält man jetzt keinen Podcast irgendwie 33 Minuten, aber logisch nimmt man sich mal kurz Zeit und schnackt mal irgendwie und man, das ist das Schöne, egal auf der Welt, wo man sich sieht, wird man erkannt und man spricht miteinander und das ist für mich dann so der Moment, wo ich weiß, okay, wir haben doch irgendwas ganz gut hingekriegt, weil sonst würde derjenige dich nicht weltweit irgendwie erkennen.
Das ist geil. Basti, unsere 33 Minuten enden in 10 Sekunden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Black Coffee Nürnberg. Holt euch Tickets für Solomon in München. Danke für deine Zeit und alles Liebe, alles Gute
für
dich.
Danke, mein Lieber. Bis bald. Ciao, ciao.